Predigtthema heute ist Sehnsucht. Kassettendienst zuckt da immer zusammen. Vielleicht. Ich werde keine Themen mehr im Vorfeld festlegen. Die letzten 5 Themen hat Gott alle umgeschmissen. In der Regel 10 Minuten vorher oder so. Diesmal war es so eine Stunde vorher. Aber das ist gut so. Gott gibt uns unser täglich Brot und er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß genau, wer hier sitzt heute. Ich habe gelernt, dass Gott spezielle Botschaften für spezielle Leute zu speziellen Zeiten an speziellen Orten hat. Und oft da nicht die pauschalen Botschaften, die richtig inhaltlich und so auch wertvoll und kraftvoll sind, nicht immer die sind, die genau dann dran sind an dem Sonntag, wo jetzt gerade ist. Auf der Hinfahrt sagte Grace zu Iris: Mama, warum geht die Sonne überall hin, wo wir auch sind? Sie merkte das also, die Sonne ist ja herrliches Wetter heute, zumindest da, wo wir losgefahren sind, hier im Moment ja auch, dass die Sonne immer da war. Und egal, die Ecke in Heistmach war sie, unten in Aul war sie, dann auf dem Weg auf die Autobahn, sie war immer da. Und Iris sagte dann einfach so aus der Hüfte geschossen, weil die Sonne so groß ist, dass man sie immer sieht. Und ich hatte gerade die Augen zu, im Moment war am Beten und am Fragen für heute. Und da habe ich gedacht, das ist ja gerade mal ein Wort für heute Morgen. Das ist genau das ist Christus. So manch einer mag sich fragen, wie kann es sein, dass er immer bei uns ist und immer zu sehen ist eigentlich. In jeder Situation, gut oder schlecht, kann ich ihn eigentlich sehen. Noch viel mehr als die Sonne, wo ja irgendwann die Wolkendecke auch mal sich dazwischen schiebt oder die Nacht kommt. Aber Christus ist wirklich immer da. Er ist größer als die Sonne, weil er ist auch nachts zu sehen. Er ist immer da. Und er hat eben eine Sehnsucht und über die will ich heute ein bisschen sprechen mit euch. Was das denn ist, was die Sehnsucht Gottes ist. Aber ich möchte anfangen, indem wir über unsere Sehnsucht mal was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses alte Lied kennt von Wolf Mahn. So ein Lied von meiner Generation aus dem Anfang der 80er. Sehnsucht ist das Lied. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Ich habe es leider nicht dabei im Auto, fiel mir das ein, dieses Lied. Es drückt so die menschliche Sehnsucht aus, dieses einfach Rauswollen aus Situationen, aus Umständen, aus Enge. Raus in die Weite, Dinge erleben, die man nie erlebt, weil man einfach in ein gewisses Niveau hineingeboren ist, ein gewisses gesellschaftliches Niveau, ein soziales Niveau, Bildungsniveau. Und da einfach mal alles mal rausbrechen, einfach mal das tun, was unmöglich ist. Das, was man im Hollywood-Film und Fernsehen und Kino sieht, mal frei sein von allen Zwängen und all das. Das sind oft Dinge, die unsere menschliche Sehnsucht beschreiben. Die fleischliche Sehnsucht möchte ich sie mal nennen. So das, was irgendwo drin ist, mal Millionär zu sein und nicht auf den Pfennig gucken zu müssen, wenn man beim Aldi einkaufen geht und nicht zu rechnen, oh Mann, kann ich das jetzt noch mitnehmen, dieses Sonderangebot? Oder mal, hey, die Ehe mal heimkommen von irgendwas, egal ob Frau oder Mann, und mein Ehepartner hat das ganze Haus vorbereitet, ich kann mich einfach praktisch ins gemachte Bett legen, es ist alles erledigt. Ich muss jetzt nicht noch nicht um die Kinder kümmern und dies und jenes machen. Das ist auch eine Sehnsucht. Und so könnte man jetzt viel fortfahren am Beruf, endlich mal die Anerkennung zu bekommen, die man doch verdient, wo man doch so viel tut und keiner sieht's. Oder in der Gemeinde genau dasselbe. Mal echt auch mal ein Dankeschön zu bekommen und nicht nur immer der andere oder die anderen. Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Sehnsucht nach Größe, dieses Wissen in sich drin, eigentlich bin ich was ganz Besonderes. Das wissen kleine Kinder schon. Je älter wir werden, desto mehr wird uns erzählt, dass es nicht stimmt. Wir sind auch nur eine graue Maus, in einer großen Gruppe grauer Mäuse. Also schminken wir uns Stück für Stück das Ganze ab. Zumindest ist die Gefahr da, dass wir das tun. Auch da eine Sehnsucht, nach das zu sein, was wir doch eigentlich wissen, dass wir sind. Was ganz Besonderes. Mein Papa hat mir das schon immer gesagt. Meine Mama hat mir das immer gesagt. Ich bin was Besonderes. Das stimmt. Jetzt sagen mir alle Leute was anderes. Da ist doch ein Ungleichgewicht da. Da ist eine Sehnsucht, dass dieses Original wiederhergestellt wird. Dieses Grundwissen in meinem Herzen. Ich bin was Besonderes. Und wir wissen das als Christen ja ganz, ganz bestimmt. Gott selbst lässt uns das wissen durch sein Wort, dass wir für ihn was ganz Besonderes sind. Und zwar jeder Einzelne. Nicht die Masse der Christen. Und je größer die Gemeinde, desto lieber hat er sie. Oder so Blödsinn. Nein. Der Einzelne. Wir haben keinen Bund mehr in der Form, dass Gott einen Bund mit einem Volk macht oder mit einem Stamm oder mit einer Gruppe von Leuten, sondern er macht den Bund mit einem Einzelnen. Das ist das Geheimnis. Und dieser Bund ist gemacht mit Jesus. In Jesus haben wir diesen Bund geschlossen. Und jeder, der in ihm ist, der hat diesen Bund. mit Gott. Ein ganz persönliches Beziehungsgeschehen kann sich dort ausbreiten. Wir haben Sehnsucht nach Gesundheit, wenn du mal richtig krank warst. Bis dahin weißt du vielleicht gar nicht recht, was das genau ist. Aber dann weißt du, hey, du siehst alle anderen rumlaufen und denen geht es schon bei allen gut, nur du selbst hast ein Problem, keiner sieht es, aber du weißt es. Und da ist eine Sehnsucht, doch einfach normal leben zu können. So wie die anderen auch. Nicht mehr, nicht weniger, aber doch wenigstens normal zu leben. Vielleicht kommt das im Alter, das kann ich nicht beurteilen, dass da eine Sehnsucht kommt, wieder jung zu sein. Wieder Dinge zu tun, wo ich vielleicht körperlich nicht mehr jetzt so fit bin. Vielleicht kann ich keinen Marathonlauf mehr machen mit 80. Aber vielleicht habe ich es früher gern getan oder ich weiß nicht, eine Runde schwimmen gehen oder irgendwas machen. Sehnsucht, so zu sein, wie man sein möchte. Vielleicht auch nur die Sehnsucht, andere zu segnen, wie Sabine das eben sagte. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Vielleicht hast du gar nicht die Mittel oder denkst, du hast sie nicht. Und denkst, wenn ich Segen sein will, dann muss ich ja was Großes tun. Und denkst vielleicht an die 100 oder 1000 Euro, die du gerne verschenken möchtest. Aber die fallen die 5 Euro nicht ein, die du verschenken könntest, jemanden, der vielleicht gerade eine Not hat. Und du hast Sehnsucht danach, nach anderen Dingen. Es gibt auch die Sehnsucht nach bösen Dingen. Sünde greift zu nach jedem, den sie kriegen kann. Sie weckt Sehnsüchte. Wir wissen, dass heute unsere Medien Sehnsüchte auch in Christen wecken, wenn wir uns denen nur lang genug aussetzen, die wir schon gar nicht mehr für Existenz glaubten. Das sind jene Vorabendseelen, die uns dazu bringen, dass wir doch mehr darüber nachdenken, ob wir wirklich den richtigen Mann geheiratet haben. Ob wir nicht vielleicht zu früh geheiratet haben oder falsch geheiratet haben oder zu spät geheiratet haben. Und denken, Mensch, eigentlich könnte doch mit dem anderen könnte doch alles besser laufen. Der hätte mich bestimmt lieber, der wäre nicht so abgeklärt. Halt einfach anders. Ja, so wie die im Film halt sind. Sehnsüchte. Keine guten in dem Fall. Sehnsucht nach vielerlei, Sehnsucht nach Besitztum, Habsucht ist auch etwas wie Sehnsucht. Wir können uns auch sehnen nach unserer glorifizierten Vergangenheit. Auch das ist eine tief menschliche Sehnsucht. Früher war alles besser, grundsätzlich. Ich beobachte mich hier schon mit 15 Jahren Christentum, wenn ich so alte Lieder höre, gerade das Ja, Venissi, das haben wir im Auto auf der Herfahrt auch gehört. Da kamen so Erinnerungen los, so München, 89, ja, auf der Glaubenskonferenz, 90 war es. Also, war das nicht irgendwie besser? Da habe ich so gefühlt, über ein Herz so mit mir redete und ich sage, nee, es war nicht besser, es war überhaupt nicht besser, es war überhaupt nicht besser. Und ich habe dann versucht, die Glorifizierung, also dieses Verherrlichende in der Vergangenheit mal zur Seite zu schieben und zu gucken, wie war es denn wirklich. Und ich war als Mensch noch in keiner Katastrophe, ich bin heute eine Kleine, damals war ich eine Große. In meiner Ehe, es war alles eigentlich eine Katastrophe, wenn ich es mit heute vergleiche. Also insofern, diese schönen Gefühle sind es nicht wert, diese Information zu verändern. Also auch da aufpassen, Sehnsucht kommt und zeigt, es war alles besser. Guckst dir alte Videos an, alte Bilder, alle Lieder hörst du von deiner Teenagerzeit und denkst, nein, war das alles schön damals. Das hält nicht wirklich stand, wenn du dich ernsthaft und tief damit auseinandersetzt. Sondern meine Bibel sagt, dass wir mit Gott immer nur aufwärts steigen und nie herabsinken. Was nicht impliziert, dass wir nicht mal in eine Not kommen oder durch eine Krise gehen, das meint es nicht. Sondern es meint diesen gleichförmigen, in kleinen Schritten immer wieder, kontinuierlich, progressiv sogar verlaufenden Aufstieg unseres Lebens. Nämlich an Wert und Inhalt und Ziel. Darum geht es. Und die Dinge verändern sich in unserem Leben permanent. Entweder wir verändern sie mit Gott, oder die Medien verändern sie mit uns. Das ist heute so, sind so die beiden Autobahnen, die da so angeboten werden. Du kannst auf beide auffahren, ist nicht schwer. Mach das mal 7-mal die Woche, was weiß ich, 1 bis 2 Stunden Vorabendserien gucken. Du wirst dich wundern, wo deine Werte in einer Woche stehen. Es verändert sich. Das ist wie eine Gehirnwäsche, die geht ganz systematisch. Ja, und man versucht die Werte Gottes, der Gesellschaft anzupassen und das funktioniert nicht. Weil die Werte Gottes bleiben dieselben. Gott ist derselbe, egal was heute gerade in oder out ist. Und auch die jungen Leute merken ja mehr und mehr, die Gruppe, die heute in ist, die ist in 1 oder 2 Jahren gar kein Thema mehr. Sowas wie die Beatles oder jetzt hier, wie heißen sie denn, der Sänger mit dem hässlichen Mund, wie heißt er denn? Der ist auch um die 60. Mick Jagger, ja, die Rolling Stones oder sowas. Das sowas wird heute kaum noch möglich sein, weil Menschen werden ja gemacht in einer gewissen Struktur, in einer gewissen Kultur, um damit Geld zu verdienen. Das ist eine andere Art der Prostitution. Und das merken auch junge Leute schon. Ich bin auch im Gespräch mit einigen Teenagern und ich höre, da ist eine Unsicherheit da, weil man weiß heute schon, okay, heute ist der Superstar, ja gut, in einem Jahr hat er seine Müllermilch-Reklame und alles Mögliche gemacht, dann kommt halt ein anderer. Wer wird der Nächste sein? Also auf welche Werte kann ich mich noch stützen? Da ist ja nichts mehr. Es vergeht ja, was heute in ist, vergeht, ist morgen nicht mehr da. Das war vor 20 Jahren noch nicht so krass. Gab es auch schon, aber diese Tendenz nimmt immer mehr zu. Es wird alles kurzlebiger und kurzlebiger und kurzlebiger. Und auch Werte werden dementsprechend hinterfragt. Ist es überhaupt noch dran, treu zu sein in der Ehe? Wir sind immerhin schon 5 Jahre verheiratet oder so. So Gedanken kommen auch. Jede Sehnsucht, die wir haben, drückt einen Mangel aus. Auch die Sehnsucht nach Bösem drückt einen Mangel aus. Nämlich den Mangel an der Nähe Gottes in unserem Leben. Wenn ich merke, dass mein Herz zu viel in andere Richtungen dreht, dann ist ein Mangel da. Ich habe das früher erlebt, ist schon einige Jahre nicht mehr so, aber da waren die Urlaubszeiten für mich die gefährlichsten geistlichen Zeiten überhaupt. Weil da kam ich aus meinem regelmäßigen Gebets- und Glaubensleben raus. Da war auch nicht immer eine Gemeinde vor Ort, je nachdem, wo man hinflog. Und da war ich 2 oder 3 Wochen geistig sozusagen in so einem neutralen Raum. Ist nicht neutral, aber es sah für mich so aus. Aber was passiert ist, ich habe mich eben einer anderen Kultur irgendwo ausgesetzt und war dem relativ schutzlos ausgeliefert. Also kamen andere Dinge in meinem Kopf wieder. Ich schaute Frauen wieder anders an, am Strand, vielleicht oben ohne oder sonst was. Und ich hatte diesen Schutz nicht mehr da, der mich nur mal hindert, da jetzt zu weit drüber nachzudenken oder so. Und so ist es ein Mangel. Auch wenn ich eine gewisse Sünde in meinem Leben immer wieder komme und wieder kommen sehe, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wo ist der Mangel, der diese Sehnsucht finanziert. Ja, ich brauche immer einen Mangel, um eine Sehnsucht zu finanzieren. Es wird niemand Sehnsucht nach viel Geld haben, der schon ohnehin ohne Ende Geld hat. Das ist nicht mehr die Sehnsucht, das ist dann vielleicht ein Geiz oder ein Zwang. Aber wenn es eine Sehnsucht ist, ich möchte doch auch mal wir mal was leisten können, dann steht immer was gegenüber. Vielleicht das zweite Auto, was wir so dringend bräuchten, jetzt auch als Familie, da ist schon so ein bisschen Sehnsucht da. Ja, aber wenn wir jetzt 2 Autos hätten, dann noch ein drittes Auto, also wofür? Ja, mein Onkel hat 5 oder 6 Autos, aber das ist was anderes, das ist ein Spleen. Ja? Wofür brauche ich mehr als 2 Autos? Ich kann mich nur bewegen. Jetzt haben wir unsere Sehnsucht beleuchtet. Jetzt möchte ich, dass wir uns Gottes Sehnsucht nochmal anschauen. Und die ist mir ganz wichtig, weil die ist existent. Ich weiß nicht, ich habe das über jemandem ausgesprochen, vorgestern. Ich habe jemand gesagt, Milch und Honig soll fließen. Das war ein Bild, was ich hatte, ein Eindruck. Und das ist ja ein Bild für Kanaan. Milch und Honig. Wir machen uns oft nicht so viel Gedanken, was das eigentlich heißt, Milch und Honig. Bei Milch kann man sich noch vorstellen, okay, das sind ein paar Kühe, die werden ordentlich gemolken und dann ist frische Milch da. Wie ist es mit Honig? Ist viel komplizierter. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem Imker bei längerer Zeit. 2 Stunden zusammen Auto gefahren, er hat mir alles erzählt. Es war auch wirklich interessant, ich habe da auch viel gefragt. Und ich weiß jetzt, dass eine Biene in der Saison 6 Wochen lebt, 10.000 Kilometer fliegt und in dieser Zeit 1 Teelöffel Honig produziert. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Herr, was für eine Verschwendung. Menschen, Honig fließt für uns. Das ist ein Bild, weißt du? Gott lässt viele Dinge geschehen, viele Dinge für uns arbeiten, wo wir gar nichts mitbekommen von, damit wir diesen Überfluss haben können. Ist uns oft nicht bewusst, was aber nicht heißt, dass es nicht doch so ist. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Reichtum der Welt zusammenlegen würde. Alles, was so, diese Statistik ist ein paar Jahre alt, 2, 3 Jahre alt. Alles, was existiert an Finanzen, an Kapital. Man würde das durch 6 Milliarden Menschen dieser Erde aufteilen. Dann erhielt jeder Mensch rund 7 Millionen Euro. So viel dazu, es ist ja Mangel in der Welt. Es ist kein Mangel in der Welt. Eine Familie mit 3 Kindern hätte 35 Millionen Euro zur Verfügung. Wer würde da noch sagen, ich habe Mangel? 70 Millionen Mark. Eine Menge Holz. Jede Familie, jede indische, jede afrikanische, jede amerikanische, jede europäische, jede Familie auf jedem Kontinent. Ein Beispiel ist dieses Land Indien. Da gibt es über 200 Millionen heilige Kühe. 200 Millionen. Also was, es gibt knapp 1 Milliarde Menschen, also 5 zu 1. Ja. Und eine Kuh frisst täglich so viel, wie 7 Menschen zum Leben brauchen. Du weißt, diese Kühe werden nicht geschlachtet. Diese Kühe sind heilig. Die leben, solange sie eben leben. Und sie leben gut und lang, weil sie werden ordentlich gemästet. Es gilt als ganz wichtig, dass jede Familie täglich diesen Kühen zu essen gibt. Das sind ja heilige Kühe. Man gibt dann ja damit was. Ich kenne die genauen Gründe nicht. Ich weiß nur, dass es so ist von Indien-Missionaren. Die werden also wirklich, die kriegen das Beste von den Häusern. Nicht die Kinder, sondern die Kühe. Weil das sind ja heilige Kühe. Das ist im Hinduismus eine Religionsform. Würden diese heiligen Kühe abgeschafft, wäre genug Nahrung da für alle. Ja, mehr. Sie könnten exportieren. Indien, armes Land. Nur das zu diesen Vorurteilen. Es gibt ja Mangel auf der Erde. Es gibt eine Studie, nach der die Erde das Potenzial hat, genug Nahrungsmittel herzustellen für 1 Billion Menschen. Das sind 1.000 Milliarden. Es können also rund 170 Mal so viele Menschen ernährt werden auf diesem Planeten, wie heute leben. Wir merken schon längst, das ist nicht wirklich wahr. Diese Mangelfrage, die immer wieder aufgeworfen wird, ist keine Mangelfrage, sondern eine Verteilungsfrage. Und es gibt immer mehr Milliardäre und immer mehr Millionäre auf dieser Erde. Diese Zahl steigt rasant an. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Bettelarmen an. Der Mittelstand hält sich, so nach der Statistik, die ich gesehen habe, etwa die Waage, auch die letzten 50 Jahre, da passiert nicht so viel. Der wird ein bisschen besser im europäischen Bereich, im afrikanischen wird er ein bisschen schlechter. Aber es gibt tatsächlich keinen echten Mangel. Er wird nur künstlich erzeugt von unserer Wirtschaft und auch von anderen Wirtschaften, um eben Güter und Preise zu steigern, stabil zu halten. Das sind politische Dinge, nicht wirklich geistliche Dinge. Das ist mir wichtig, dass wir darum wissen. Gottes Sehnsucht ist niedergeschrieben im ganzen Wort. Ihr seht es von vorne bis hinten, Altes Testament bis hin zur Offenbarung. Sehen wir, was ist Gottes Sehnsucht? Wir könnten jetzt hier den 5. Mose 28 durchlesen, um zu wissen, was ist denn bitte schön der Segen, den Gott für uns haben will. Aber ich glaube, ihr kennt diese Stelle alle. Dieser Segen ist zusammengefasst mit mehr als genug in jedem Bereich. Punkt. Das ist es, was Gott für uns hat. Das ist seine Sehnsucht. Es ist nicht nur irgendwie so ein Gedanke, weißt du. Wer mich kennt, weiß, dass ich Gott als Vater sehr ernst nehme. Dass ich ihn als General, als König sehr ernst nehme und auch als väterlichen Freund sehr ernst nehme. Aber dieser Vatergedanke beinhaltet doch eine Versorgung. Niemand würde seine Kinder hungern lassen, dürsten lassen, sie krank werden lassen, wenn er es verhindern könnte, oder? Jeder, der Kinder von euch hat, würde, da hoffe ich doch, das auch so sehen. Wenn ich irgendwas tun kann, wenn mein kleiner Sohn eine Grippe hat oder irgendwas und ich könnte sie übernehmen, würde ich es tun, verstehst du? Das ist einfach normal, weil ich mag ihn nicht leiden, lieber würde ich es auf mich nehmen, ich könnte damit leichter umgehen als so ein kleiner Mann, der gar nicht weiß, was ihm da geschieht. Oder mein Essen und sowas, das sind keine Nöte, die wir jetzt haben, weißt du, im Herrn in Deutschland. Aber wenn du dein eigenes Kind hungern sehen würdest, du würdest doch dein letztes Bissen eher ihm geben, als dass du es noch reinziehst. Weil du kannst doch kein Kind hungern sehen in deiner Umgebung. Das ist doch klar. Und Gott ist ebenso. Wir haben Sehnsucht, dass unsere Kinder einen guten Beruf lernen. Dass unsere Kinder einen guten Ehepartner bekommen. Dass sie mit dem Herrn so eng verbunden sind, wie das nur möglich ist. Das ist doch unsere Sehnsucht. Und dieselbe Sehnsucht hat Gott. Weil wir wissen, dass alle Vaterschaft, und dieses Wort beinhaltet auch Mutterschaft, vom Herrn kommt. Er ist das Original für Vaterschaft. Egal wie schlecht unsere Väter waren oder Mütter waren. Er ist das Original. Und er stellt diese Ganzheit wieder her, auch in unserem Herzen. Er möchte, dass wir Väter und Mütter sind nach seinem Bild. In allen soll es dir gut gehen. Er möchte, er hat diese Sehnsucht nach königlicher Priesterschaft. Ich glaube, neben der Vater- und Mutterschaft, die er sich wünscht von Christen, dass wir sie ausüben, hier, ist es das, was er sich am meisten wünscht. Königliche Priester. Königlich heißt, sie herrschen, lassen sich nicht beherrschen. Ein königlicher Mensch, weißt, ich komme aus einer Familie mit Adelsblut. Ich habe Autorität allein durch meinen Namen schon. Nicht durch den Namen Trümper, aber durch den Namen Christus. Ich vertrete eine Autorität hier auf Erden, die größer ist als jede irdische, die es gibt. Ich weiß, ich bin königliches Blut, königlichem Blutes, blaublütig. Nach himmlischem Gesetz, nach himmlischer Monarchie, bin ich einer der legitimen Söhne des Königs. Und er möchte, dass wir königlich auch leben hier. Wir müssen deswegen nicht alle Millionäre sein. Aber wir sollen die sein, die sich nicht von den Umständen beherrschen lassen, sondern die die Umstände beherrschen. Und das Priestertum dann, was dazu kommt, königliche Priester, das bedeutet, wir sind die Verkündiger dieser wundervollen Wahrheit, dieser Freisetzung. Wir sagen den Menschen, es gibt einen Weg daraus. Es gibt einen Weg, ich habe das so oft gesagt, wenn Ehenöte da sind, wenn Leute sich kurz vorm Trennen waren. Manche kommen ja nicht mal und kriegst es erst hinterher mit, aber manche kommen noch rechtzeitig und du kriegst es mit und du kannst hineinsprechen. Ich habe noch jedes Mal gesagt, da ist Hoffnung für deine Ehe. Gott stellt sie 100% wieder her, wenn ihr euch darauf einlasst. Ich habe es oft gesehen, wie es geschehen ist. Manchmal nicht, aber es liegt daran, wie weit kann ich mich darauf einlassen? Wie weit lasse ich Gott wirklich noch was tun? Wie weit lasse ich meinen Stolz und meine Meinung los und sage, Herr, ich weiß, die Ehe ist heilig. Ich habe kein Recht, dieses heilige Geschenk, was du selbst gemacht hast, mit Füßen zu treten oder nur aus verletztem Stolz oder aus Verletzungen heraus aufzugeben. Gottes Ziel ist es, die Menschen zu retten. Das ist seine Sehnsucht. Dafür hat er seinen Sohn geschickt. Weil ihm das mehr Sehnsucht war als irgendwas sonst. Er wollte seine Kinder wieder nach Hause holen, die seit dem Sündenfall keinen Zugang mehr hatten zu ihm. All die Söhne und Töchter Adams, dessen, den er selbst geformt hat mit seinen Händen, die wollte er wieder haben. Er wollte eine Brücke bauen, dass sie den Weg nach Hause zurückfinden. Diese Brücke heißt Christus. Er musste sterben, damit wir leben können. Das ist die Sehnsucht. Und er hat dann noch was ganz Besonderes getan. Wenn mein Sohn in so einer Not wäre, einer Todesnot, oder meine Tochter, und ich würde da eine Brücke für bauen, dass sie zurück können nach Hause, dann wollte ich sie sofort bei mir haben, wenn sie diese Brücke übergegangen haben. Ich würde sie sofort an mein Herz ziehen und nie mehr loslassen. Aber Gott ist gegen eine Stufe weiter. Er hat uns hier gelassen, damit wir anderen das weiter sagen können. Er hat uns ja auch mit dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, zu sich hochnehmen können. Einen Busch. So Präentrückungsmaßnahme oder so. Nein, er hat gesagt, ihr bleibt hier. Ihr bleibt hier. Nicht, weil ich euch nicht liebe, sondern weil ich die anderen auch liebe, die noch da sind, die noch keine Ahnung davon haben, was eigentlich passiert auf dieser Welt. Die überhaupt nicht sehen, wer sie da manipuliert und beeinflusst. Wer ihnen die Gehirne so wäscht, dass sie gar nicht mehr mit Gott rechnen, gar nicht mehr wirklich glauben, dass er existiert. Wir wissen doch, dass die erfüllte Sehnsucht für unser ganzes Leben ausschließlich in ihm selbst zu finden ist. Nicht in irgendetwas, auch nicht in einer Anschaffung. Wenn du irgendwann mal Sehnsucht gehabt hast nach irgendeinem Gerät, technisches Gerät, Auto, Frauen, Vorwerkstaubsauger oder sonst was. Ja, irgendwann hast du es und die Sehnsucht lässt dann nach. Du bist vielleicht nachher noch dankbar, aber es ist nicht mehr so wie vorher, oder? Kennst du das neue Handy? Vor 2 Jahren habe ich es gekauft. Das war das Hyper-Teil. Heute guckt es doch keiner mehr an. Was ist das noch wert, ja? Die Halbwertszeit von diesen Dingen ist ja doch in wenigen Monaten schon geschehen. Wir wissen, es ist nicht wirklich was Sehnsucht verdient, diese Dinge. Man darf sie haben, man darf sich daran freuen, aber Sehnsucht erfüllt es nicht wirklich. Nur Kurzzeitbefriedigung. Du brauchst nachher immer mehr. Im Sexuellen ist es doch dasselbe Spiel. Ich möchte jetzt nicht mit diesen Wörtern um mich schmeißen, die da mittlerweile gang und gäbe sind, aber bei Pornografie hört es ja nicht auf. Diese Spur geht ja weiter. Wenn man diese nachgibt, geht man weiter und weiter und weiter. Man kommt in sehr extreme Dinge hinein, die man am Anfang überhaupt nicht für möglich hielt. Auch da habe ich schon Beratungen gehabt. Es geht so schnell, auch für Frauen, es ist nicht nur eine Männerdomäne. Ihr Lieben, achtet, wo ihr eure Sehnsucht drauf ausrichtet. Es gibt so diesen Teufel, weißt du, der nimmt deinen kleinen Finger und reißt dir den ganzen Arm aus. So ist er. Gott gibt dir die ganze Hand und er führt dich nur so weit, wie du es zulässt. Sonst entkleidet dir diese Hand wieder ein Stück weit. Er bleibt zwar vor dir stehen, aber er zwingt dich nicht irgendwo hin. Er hat dir seine Gebote gegeben, nicht als absolute Befehle. Wohl dem, der es als Befehl erkennt, aber auch wiederum nicht als Gesetzlichkeit. Weil sonst wird dieses Wort schnell zum tötenden Buchstaben, der das Leben killt, anstatt es zu bringen. Gott sagt, ich habe hier einen Schutzraum für dich geschaffen. Und bitte halt dich doch darin auf. Halt dich fern von Ehebruch und ich will deine Ehe segnen. Und bitte ehr doch deine Eltern, damit auch du später geehrt wirst und dass du Freude hast, dein ganzes Leben lang von deinen Kindern, von deinen Enkelkindern geehrt wirst. Und das wird dich am Leben halten, das wird dich gesund halten, das wird dich motivieren, du wirst begeistert sein und du wirst lange leben auf Erden. Und so weiter und so fort. Gib und dir wird gegeben. Sei ein Gebender, dass die Menschheit sieht, dass die Welt um dich herum wahrnimmt. Du hältst nicht an irgendwas fest und du kannst loslassen und die werden dir zurückgeben und du wirst mehr haben als hier zuvor. All das sind Wahrheiten aus deinem Wort. Schutzräume. Wir haben jederzeit die Freiheit, diese Schutzräume zu verlassen. Aber wir entgleiten dann der Schutzmöglichkeit Gottes. Er kann dann nichts tun in diesem Bereich. Erfüllte Sehnsucht finden wir nur in ihm. Lege keine Konserven an von den Dingen, die er gibt. Er gibt frisches Wasser. Er will, dass es uns erreicht, dass es uns durchspült, dass wir ja dieses Wasser, wie sagt es Jesus, wenn ihr mein lebendiges Wasser nehmt, dann wird es in euch zum Quellgrund, ich würde heute sagen zum Springbrunnen, aus dem beständig Lebenswasser nach außen quillt. Dieses Bild der Taufe im Heiligen Geist. Ja, erstmal das Bekehren, ich kriege dieses Wasser. Und dann diese Taufe im Heiligen Geist, auf einmal geht es nicht nur um mich, sondern ich kriege eine große Sehnsucht und auch eine Kraft, dieses Wasser nach außen zu bringen. Andere bekommen das Wasser, die trinken, bekommen wieder eine eigene Quelle und so weiter. Und so ist was im Psalm, ich glaube 81, wo es steht, dass wir in den Wüsten, wo wir auch manchmal durch müssen, dass wir da Quellgründe graben. Das finde ich so schön, dieses Bild. Wir graben dort Brunnen, dass andere, die nach uns durchkommen, ohne dieses Wasser in sich zu haben, dass sie trinken können und dann angesteckt werden von dieser Ewigkeitshoffnung. Dann wird Sehnsucht nämlich zur Hoffnung. Und Hoffnung hat eine Kraft in sich, die zum Glauben wird und die dann die Dinge erreicht, die Gott uns vorbereitet hat. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen, was ich jeden Morgen bete. Seit vielen, vielen Monaten oder Jahren schon. Und was ich hoffentlich beten werde, solange ich atme. Wir sehen die Grundlage für dieses Gebet in 1. Mose 12. Vers 1. Vers 2 lese ich mal. Gott spricht hier zu Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Das ist mein wichtigstes Gebet für jeden Tag. Herr, lass mich ein Segen sein. Dieses Gemeindemotto für die FCG Hadamar ist nicht nur ein Motto. Das ist eine tiefe Sehnsucht, in meinem Leben zumindest. Ich will um jeden Preis ein Segen sein. Ich bin schon gesegnet worden, auch von Menschen, das ist schön. Aber es ist kein Vergleich dazu, wenn ich selbst ein Segen sein durfte für jemanden. Es ist viel schöner. Geben ist seliger als nehmen. Nicht nur materiell, auch in jeder anderen Hinsicht. Was zu geben haben, muss ich aber von oben empfangen. Weil wenn ich nur aus meiner Kraft gebe und segne und berate und helfe und predige, dann laufe ich ganz schnell leer. Dann kommt Burnout. Ich kann nicht mehr. Ich kann keine Gemeinde mehr sehen. Ich kann keine Christen mehr sehen, keine Beratung mehr sehen. Ich muss raus. Das ist Burnout. Gibt es auch im Geistlichen. Durchschnittlich 7 Jahre braucht der deutsche Pastor, um diesen Burnout zu erleben. Viele strecken danach den Dienst. Das war Statistik. Aber wenn wir mit Gott in Verbindung bleiben und uns auch ein Stück weit selbst schützen, indem wir uns diese lebenswichtigen Freiräume halten, mit Gott, mit unserer Familie, diese Oasen des Auftankens, dann empfangen wir die Kraft von Gott immer wieder nach. Dann fließt es ohne Unterbrechung. Amen. Und ich möchte es, ich möchte ein Segen sein. Ich war ja in Korea vor kurzem und da habe ich das auch gebetet, jeden Tag. Und es ist manchmal leichter zu erkennen, wenn du mit fremden Menschen zusammen bist, wo du ein Segen warst, als wenn du immer mit denselben zusammen bist. Die sagen es dir nicht immer. Abends kannst du dann überlegen, ja, der war es da eigentlich ein Segen und da eigentlich auch. Aber so bei Fremden ist es oft leichter, das rauszufinden. Mir geht es zumindest so. Und ich habe da so ein paar schöne Sachen erlebt in Bezug auf eben diese Segnung. Ich dachte, ich hätte es aufgeschrieben, aber das macht nicht, ich kriege das auch so hin. Ich erinnere mich da an diesen Abend. Ich war zuvor woanders, schon spät Mittagessen, war richtig satt und bin dementsprechend nicht zum gemeinsamen Abendessen, weil ich wollte die Zeit einfach lieber so ein, zwei Stunden beten. War auch mittendrin im Gebet, so eine Dreiviertelstunde vielleicht, und dann sagt Gott, geh zum Essen. Ich habe keinen Hunger mehr, ich bin satt, ich möchte jetzt von dir Nahrung haben. Ja, so. Sagte immer wieder, ich habe dann weiter gebetet und es kam zwei oder dreimal noch, geh runter zum Essen. Dann sage ich, okay, ja, was soll ich da? Ich bin satt. Du wirst jemandem ein Segen sein. Das war dann so seine Antwort. Okay, habe ich gesagt, dann habe ich mich angezogen. Läuft man immer mit Schlips rum und so. Und ja, bin dann runter, setzte mich dann hin. Die Hälfte war schon fertig, war schon wieder weg. Ich saß dann da am Tisch. Auch da standen die Leute auf und gingen Stück für Stück. Ich habe dann ein bisschen Nachtisch geholt. Ich dachte, was mache ich hier? Jetzt sitze ich hier allein dumm rum und bin doch niemandem ein Segen. Was ist los hier? Und kurz nachdem ich das innerlich gedacht habe, kam eine ältere Lady zu mir in den 50ern. Und setzte sich und sagte, Pastor Bernd, ich brauche mal deinen Rat. Oh ja, habe ich schon gedacht, das ist gut. Wo sie kam, spürte ich schon, das ist es, deswegen bin ich hier. Und wir redeten sie, sie erzählte mir was und ich gab ihr einen Rat und hatte den Eindruck, ich sollte mit ihr beten. War jetzt eigentlich gar kein Anliegen, was das hätte notwendig gemacht. Ich nahm ihre Hand und wir beteten so 15 Minuten in dem Saal da. Und dann ging ich wieder. Sie gab mir noch einen dicken Kuss und sagte, du hast mir so geholfen für die Antwort. Fand ich ganz süß. Dann bin ich hoch und am nächsten Tag kam ich wieder runter. Wir begegneten uns und sie war so begeistert. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie sich ausdrückte, aber sie sprang buchstäblich in die Luft. Und es ist ja so viel passiert nach dem Gebet und so. Und sag ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gebetet habe. Was war denn passiert? Und dann sagt sie, du hast das erste Mal in meinem Leben, dass jemand gesagt hat, dass die Herrlichkeit Gottes über mir sein soll. Das hatte ich wirklich nicht so bewusst jetzt mehr gewusst. Und sagt sie, sie ist gekommen, sagt sie. Sie ist gekommen und sie ist nicht mehr gegangen, sagt sie. Ich bin ja so verliebt, ich liebe meinen Jesus mehr als meinen Mann, sagt sie. Ich sage, okay, mache ich auch. Aber und dann sagt sie, ich habe nur so eine Not. Pastor, wie kann ich machen, dass das nicht mehr weggeht? Und ich fand das so schön. Ich habe dann mit ihr gebetet und gesagt, wenn du am Herrn festhältst, dann wird das auch nicht mehr weggehen. Das will ja bleiben. Das ist ja der Heilige Geist. Ich habe das dann erklärt, geistig, und da war sie auch ganz überrascht. Und sie hielt es fest. Sie erzählte der halben Gruppe davon und es war hinterher. Da hatte ich viele Gespräche noch mit anderen und Gebete mit anderen. Und da habe ich gemerkt, so ein einfacher, kleiner Gehorsamsschritt, ein kleines Gebet, wo ich nicht mal recht wusste, in welche Richtung Gott dann gehen wollte. Und ich sah hinterher dann das Ergebnis. Oder eine andere Frau, die hat mich die letzten beiden Tage nicht erreicht. Ich konnte das Termin nicht zusammenbekommen, auch aus der Reisegruppe. Die Frau war in ihren 70ern schon. Aber eine ausgesprochen fitte Frau, also hier so jemand wie Becker ist ja so, also 10, 15 Jahre jünger aussehen und richtig kraftvoll auch und dynamisch, ist damit nach Korea gefahren. Und im Flughafen hat sie mich dann noch erwischt, sagt, okay, dann nehmen wir uns jetzt eine Zeit und haben uns dann in so ein Restaurant da am Flughafen gesetzt und dann hat sie mir ihr Leben erzählt. Und ich war tief betroffen, was ich da gehört habe und Gott sagte mir, mit ihr betest du jetzt, dass Gottes Vaterschaft über sie kommt, weil da war eine Schutzlosigkeit da und ich will die Details nicht sagen. Und ich betete mit ihr und sie weinte und sie war so tief angerührt und ich spürte, das war meine Segnung für den Tag, ich dürfte jemandem Segen sein. Die meisten Segnungen sind kleine Gebete, die ich so habe, wo ich merke, das ist einfach das Erwarten, wenn ich mit jemandem bete, dass tatsächlich Gott das tut, was ich bete. Du kannst ja ganz viel beten. Ich kann auch ganz fromm beten. Ich kann stundenlang beten, ohne dass ich es erwarten muss. Weißt du, das geht. Muss ich aufpassen, dass ich nicht ins fromme Gebet reinkomme. Aber ich habe mir angewöhnt, das zu glauben, was ich sage. Und das einfach zu erwarten. Das gelingt mir fast immer. Weißt du, wovon ich rede, dass es manchmal nicht gelingt. Manchmal macht man Gebete und weiß, ich muss ja jetzt beten. Ich bin ja Pastor. Okay, ich bete jetzt. Halleluja. Und heute sage ich, Moment, stopp, ich brauche kurze Zeit, und schweige ich lieber mal eine Minute und sammle mich und dann bete ich aber wirklich. Ja? Und dann passieren die Dinge einfach. Gott kommt einfach in eine Situation rein, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Er wirkt auf eine Weise, wo ich keine Ahnung habe, aber er brauchte mein Gebet. Weißt du, ohne Gott kannst du gar nichts tun. Und ohne Gott, ohne dich will Gott gar nichts tun. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Er braucht dich. Er braucht deine Hand, er braucht deinen Mund, er braucht deine Entscheidung und dein Verliebtsein in ihn. Wenn du nicht an ihm angeschlossen bist, wirst du Blödsinn machen in seinem Namen. Also pass auf, dass du dir den Anschluss hast. Dass du wirklich weißt, was du sagst, wie du es sagst, was du redest. Wir brauchen ihn und er braucht uns. Und das ist so ein Geheimnis. Ich hatte da noch ein anderes Mal, da kam eine Frau, die ich kannte. Und die erzählte mir dann, dass ihr Mann krebskrank ist, und Prostatakrebs. Schon über 8 Jahre. Und das ist jetzt so, die Blutwerte ganz, ganz, ganz schlecht geworden sind. Und ich hörte mich dann sofort sagen, du, weißt du was, komm nachher aufs Zimmer mit deinem Mann, wir beten zusammen. Ich habe gesagt, oh, so gut kennst du die ja jetzt gar nicht, aber irgendwie hatte ich den Frieden drüber. Und dann haben wir das gemacht, waren auf dem Zimmer und während dem Gebet sprach Gott zu mir, sagt dem Mann, er soll auf Rohkost umstellen. Das ist so eine Ernährungslehre, da weiß man auch schon, das hat eine Folge. Und ich rate es jetzt normal nicht jedem, der irgendeine Krankheit hat, aber sagt er, stell rum. Und der hatte so einen Spaß, als ich ihm erzählte, dass bei Rohkost halt Krebsgeschwüre normal verhungern, weil die kriegen kein Eiweiß mehr, die können nicht mehr wachsen, die verdorren, das ist normal. Nur hält es eben nicht jeder durch, das ist die andere Seite, dieses Radikale auf Umstellen. Und er sagte, hier gib mir jetzt welche Bücher, und er war sofort in so einer Gemeinde, der dadurch von einem Krebs im Endstadium 100% geheilt wurde, Anfang 70 jetzt ist. Und das sagte ich ihm kurz, und gab ich ihm die Adresse, und dann nahm er Kontakt auf. Und ein kleiner Segen, verstehst du? Wir haben gebetet um Heilung, natürlich. Aber die andere Seite war auch da. Wir durften auf beiden Seiten Segen sein. Erst mal mit dem Gebet und dann auch mit dem Eindruck, den ich wirklich hatte, dass Gott hierdurch ihm Zeit verschafft, vielleicht auch in unserem Glauben einfach das anzunehmen. Und so können wir ein Segen sein, Tag ein, Tag aus, mehr als wir das uns vorstellen. Wir fangen oft an, über Segen nachzudenken, in riesigen Dimensionen. Ja, ich muss dann ja jemanden eine Predigt halten oder sowas. Das ist es gar nicht, worum es geht. Da war noch eine junge Frau, in ihren 30ern, aus Frankfurt. Das war auch eine Art von Segen, nur die ist nicht ganz so positiv und die macht man auch nicht so gerne. Die erzählte mir nach so einem Gottesdienst beim Yonggi Cho in der Gemeinde. Ja, da wo ich hingehe, ich sage jetzt nicht, wo es ist, dieses Missionswerk, da ist. So viel Salbung gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Deswegen, ich würde nie woanders hingehen, sagt sie. Weil du fährst 200 Kilometer weit und sagst, du würdest nie woanders hingehen, weil da so viel Salbung ist. Ja, vielleicht dann liegst du völlig daneben. Das ist ein Event, was du da machst, aber keine lokale Gemeinde. Die Bibel sagt, dass du dich einer lokalen Gemeinde anschließen sollst. Dass du vor Ort Zeugnis sein sollst, eine Stärke und miterleben und nicht wegwohnen, dass du Leute, dass du eine Krankenschwester überhaupt mit hinnehmen kannst in der Gemeinde. Wer fährt denn mit dir? Und hat mich praktisch wegen lassen. Ich habe was war das? Jetzt habe ich jetzt was Falsches für die ausgesät. Und die werden schön, aber anders. Ja? Klar ansprechen und auch Dinge durchziehen, wo du weißt, gegen eine Mehrheit. Kennst du, das ist nicht immer leicht. Aber Segen sein ist nicht immer nur unsere Vorstellung davon, sondern Gottes Vorstellung. Und Gott sagt, seine Geistesgaben werden gegeben zur Ermahnung, zur Ermutigung und zur Korrektur. Und alles drei ist Teil seiner Sehnsucht für uns. Wenn wir uns nur da aufhalten, dass wir nur prophetische Worte weitergeben, die ja wunderbar und glänzend sind, Leute ermutigen, dann ist das niedrigste Niveau der prophetischen Rede überhaupt. Es gibt auch Worte, die korrigieren, die herausfordern. Und der Heilige Geist gibt diese Worte auch. Nur wir sprechen sie vielleicht nicht aus, weil wir denken, oh, der Teufel spricht gerade zu mir. Wir müssen ein Gespür dafür bekommen, indem wir Kontakt mit Gott haben, indem wir das unterscheiden können. Unsere Gedanken, die Gedanken des Feindes und eben Gottes Gedanken. Und wenn wir Gottes Sehnsucht ausüben, wenn wir danach handeln, dann wird immer etwas Großes geschehen. Nur weil wir das nicht mitbekommen, heißt nicht, dass es nicht geschieht. Vieles geschieht nachher, manches sogar viel später erst. Aber wenn es von Gott war, wird es geschehen. Dieses Vertrauen müssen wir haben. Dass wir wissen, Gottes Wort geht nicht leer zurück. Das Wort, was eben unsere Schwester ausgesprochen hat, das hat etwas bewirkt. Und das wird ein Wort sein, das Gott uns vielleicht in den nächsten Tagen erinnert. Oder es hat jetzt schon Leute getroffen und direkt angerührt und sagt, ja, das brauche ich jetzt. Gottes Wort bewegt immer etwas. Nur weil nicht sofort die Hände hochgehen und sagen, ja, das war für mich, heißt das überhaupt nicht. Wie oft hatte ich Leute, hab ich gesagt, hier, Gott heilt jetzt die Person oder die Person. Und ich habe gefragt und großes Schweigen war. Und ich war versucht, mich zu schämen. Herr, habe ich so falsch gehört? Falscher Prophet, keiner meldet sich. Und hinterher, oh danke für das Wort, das war völlig für mich und ich habe keine... Toll, danke. Könntest du es am Sonntag noch mal kurz sagen, das würde mir helfen bei meinem Dienst, wenn du das bestätigen würdest, dass Gott hier geweckt hat und nicht ich mir irgendwas habe ausgedacht. Das ist aber das Risiko, das wir auch eingehen. Ja? Und wir reden auch das Risiko, einmal daneben zu liegen. Da brauchen wir die Traute, einfach das auch auszuhalten. Sagen, okay, dann habe ich hier wirklich falsch gehört. Und manches prophetische Wort, was ich schon mitbekommen habe, das war eher selig bedingt als geistlich bedingt. Ja, so diese Aussagen, ja, Gott liebt dich und das ist biblisch, ja klar. Gott will dich heilen, das ist auch biblisch. Gott heilt dich jetzt, das kann auch biblisch sein. Aber es kann halt eben auch anders sein. Ich habe Leute gesehen, die sind gestorben, kurz nach solchen Prophetien. Und da kam auch die Frage, Mensch, was ist denn hier passiert? Hey, wir haben Mitleid. Das ist auch eine göttliche Gabe, Barmherzigkeit, mit Menschen, die krank sind. Wir möchten ihnen gute Dinge weissagen und aussprechen. Nur wir müssen herausfinden, dass es einen Unterschied gibt, diesen Wunsch auszusprechen. Sagen, ich wünsche, dass es dir gut geht. Das ist völlig in Ordnung. Dass du geheilt wirst, ganz schnell. Oder der Herr sagt, du wirst geheilt, ganz schnell. Ich war in Korea in einem Jugendgottesdienst. Ja, ich war in 5 Gottesdiensten an einem Sonntag alleine. 5 von über 10. Und da hatten sie so einen Einladungsflyer, die Jugend, das war alles ein bisschen lockerer und so. Und da hat man ein Bildchen drauf, das hat mir so gut gefallen. In dem Buch Jenseits der Todeslinie steht eine Geschichte von einem Pastor, den ihr alle kennt, oder viele von euch kennen durch Bücher, Kenneth Hagin. Er hat sein Zeugnis ja auch in anderen Publikationen veröffentlicht. Ich lese so Ausschnitte davon. Am 21. April 1933, Samstagabends um 19.30 Uhr in McKinney, Texas, 50 Kilometer nördlich von Dallas, hörte mein Herz auf zu schlagen. Ein Mensch, der in meinem Körper lebt, verließ den Körper. Ich ging abwärts, tiefer und tiefer, bis die Lichter der Erde entschwanden. Je tiefer ich hinunterkam, umso schwärzer wurde es, bis alles nur noch schwarz war. Ich hätte meine Hand nicht einmal sehen können, wenn ich sie 1 Zentimeter vor die Augen gehalten hätte. Je tiefer ich hinunterkam, umso heißer und stickiger wurde es. Schließlich konnte ich weit unter mir Lichter an den Wänden der Höhlen der Verdammten flackern sehen.
Folie mit.
Da steht doch der Jesus in der Bibel, auf grünen Auen, ja, und er weist sozusagen auf einen Liebesbrief hin, den er da hat. Versiegelt im Briefkasten für dich. Ich meine, das ist ein ganz kindliches Bild, aber mir hat das total was gesagt, so dieses, ja, Jesus will durch meine kleine Bibel, egal wie alt oder wie er ausschaut, er will dadurch mir was zeigen, er will mir dadurch Dinge mitteilen, will mir Verheißung geben, will über seine Sehnsucht mit mir reden, will mich ermutigen, gibt mir ein Lächeln letztendlich durch sein Wort. Und ich finde es einfach gut. Ihr seht schon, von dem Aufschlag ist es etwa das Neue Testament, ja, so die letzte Drittel vielleicht. Ja. Also er redet zu dir und zu mir durch das Wort und er möchte uns ermutigen und er möchte uns seine Sehnsucht mitteilen. Ich habe euch jetzt was über unsere Sehnsucht gesagt, auch über Gottes Sehnsucht und über erfüllte Sehnsucht in ihm. Das sind 3 Punkte. Eine ist mir aber noch wichtig, die man als 4. Punkt eingliedern könnte oder einfach als, ja, als eine Punktaufzählung. Was ist denn Gottes Sehnsucht? Und ich glaube, Gottes Sehnsucht sind Väter und Mütter. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. Da ist jemand, den wir als Feind bezeichnen, der es irgendwie besonders auf Deutschland abgesehen hat. Der hat hier in diesem Land, wie vielleicht sonst wenig auf der Welt, Vaterschaft diskreditiert, zerstört, systematisch abgeschafft. meine, klar gibt es heute noch Väter und Mütter, aber ich rede jetzt von einer echten Vaterschaft, einer Beziehungsvaterschaft mit Wärme, auch mit Stärke, gehört auch dazu, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Führung, mit Bestätigung. Wenn dich dein Vater nicht bestätigt hat, das kann niemand nachmachen. Wenn du keine Bestätigung als Frau bekommen hast von deinem Vater, dass du die hübscheste und beste und schönste junge Frau auf der Welt gibst, das wird dir niemand geben können. Es gibt Frauen, ich habe das in der Statistik gesehen, 90%, klar gibt es heute noch Väter und Mütter, aber ich rede jetzt von einer echten Vaterschaft, einer Beziehungsvaterschaft mit Wärme, auch mit Stärke, gehört auch dazu, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Führung, mit Bestätigung. Wenn dich dein Vater nicht bestätigt hat, das kann niemand nachmachen. Wenn du keine Bestätigung als Frau bekommen hast von deinem Vater, dass du die hübscheste und beste und schönste junge Frau auf der Welt gibst, das wird dir niemand geben können. Es gibt Frauen, ich habe das in der Statistik gesehen, 90% aller Prostituierten sind missbraucht worden von ihrem Vater oder einer Vaterfigur. Nicht der Prostituierten, der Pornodarstellerin, so Entschuldigung, der Pornodarstellerin. Das gibt zu denken. Wenn der Papa mir nicht sagt, dass ich gut bin, auch als junger Mann, wenn ich nicht gesagt bekomme, du bist ein klasse Junge, du kriegst es hin, du schaffst es, ich bin stolz auf dich. Dann kommt irgendwann vielleicht jemand anderes, der mir das sagt, der es nicht so gut mit mir meint. Warum haben die Zuhälter so eine Chance bei jungen Frauen, die hübsch sind, die auch nicht dumm sind? Warum ist es immer wieder ein Thema? Es ist nicht nur wegen Armut. Es sind nicht nur alles Ostdeutsche, Ostländer, die hier in Deutschland auf den Strich gehen. Es sind sehr viele aus unserem eigenen Land dabei, auch aus Familien der oberen Schicht. Die nennen sich da ein bisschen anders, tun aber dasselbe. Bestätigung brauchen wir. Dafür sind wir ausgelegt. Wir brauchen die Bestätigung der älteren Generation. Eines Vaters, einer Mutter, eines Menschen, der uns bedingungslos liebt und der für uns das Beste will. Wirklich das Beste will. Und wenn wir das von unserem Vater nicht bekommen haben, dann geht die Strategie des Teufels auf. Er schafft Vaterschaft ab. Nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir können viel weiter zurückgehen. Geht mal ins Preußentum, was ja sehr lange war. Das heilige Römische Reich, deutsche Nation, was danach kam. Was war das für eine Vaterschaft? Wir können es ja heute lesen, es gibt auch einige Bücher darüber, über dieses altdeutsche Benehmen. Dieses immer in Uniform sein, dieses nie weinen dürfen. Ein Vater zeigt keine Gefühle, ein Mann zeigt keine Gefühle. Je härter, desto besser. Dann natürlich die Kriegserfahrungen mit dabei, die ohnehin abstumpfen, verrohen lassen. Disziplinordnung, genau. Das war das Bild, was vor 100, 150 Jahren normal war für Vaterschaft. Und wenn ein Kind weinte, wenn ein Junge weinte, das war schon fast verurteilungswürdig. Das war natürlich ein willkommenes Ding, auch für Hitler dann, klar, das war ja vorbereitet. Hitler hatte ja direkt die Leute, die ohnehin nicht weinen, die keine Gefühle zeigten, die jemand Starken suchten. Weil den Vater suchten sie ja immer noch. Und der tat ja doch so, als ob er wirklich was tun wollte für sein Volk. Der bringt uns zur Ehre. Der bestätigt uns. Das war, was Deutschland wollte nach dem Ersten Weltkrieg, nach diesem Verlust, wo ja Bestätigung doch immer mit Ehre gleichgesetzt war. Ehre, Sieg, das wurde bestätigt. Verlust, schlechte Noten, das wurde bestraft. Wird mir in die Ecke gestellt oder in eine dunkle Kammer gesperrt, das war ja früher noch normal. Meine Oma hat mir das noch erzählt. Und wer bestätigt jetzt? Hitler bestätigt. Hitler bestätigt das Volk. Er holt die ganzen armen Versager raus. Zieht ihnen braune Hemden an, eine hübsche bunte Binde und dann dürfen sie marschieren. Dürfen genauso weiter saufen und dummes Zeug erzählen wie vorher, aber jetzt eben uniformiert. So, die jungen Männer bekommen ihre Bestätigung. Dieses Versagensgefühl des deutschen Volkes wurde weggefegt und stattdessen wurden sie alle angezogen in braune oder schwarze Uniformen. Und eben die nirgendwo reinpassten, die wurden zur Wehrmacht geschickt, die bekamen grau an. Die jungen Mädels kamen in die BDM, die jungen Jungs in die Hitlerjugend direkt, in die jungen Arbeit. So war alles unter. Alle wurden bestätigt, alle hatten Vaterfiguren. Und so ging es weiter. Der Zweite Weltkrieg, warum? Wieder alles zerstört? Keine Väter waren da. Die Väter, die aus dem Krieg zurückgekommen waren, waren so kaputt, kaputter als jede Vatergeneration wahrscheinlich vorher. Und dann kommen die jungen Leute und wissen, wir brauchen Bestätigung. Also, Liebe, Sex und Rock'n'Roll. Da gibt es doch Bestätigung. Wir gehen zu einem Guru, paffen ordentlich Hasch, vernebeln uns ein bisschen den Sinn. Und da ist irgendeiner, der sitzt da im Schneidersitz vor uns und hey, der ist es doch. Wie viele sind denn nach Indien gerauscht in den 68ern, ja, die Generation? Wie viele waren da? Auch heute ist es immer noch ein Run dahin. Ja, da ist doch irgendwas Geistliches. Da ist doch eine Sehnsucht da. Da ist eine Sehnsucht. Die antiautoritäre Bewegung wurde da ins Leben gerufen. Wir wissen doch heute, dass das, was die Schule heute in dieser Generation lehrt, in der nächsten Generation die Politiker reden werden. Es ist immer so gewesen. Die alten amerikanischen Führer haben das schon gesagt. Patrick Henry, glaube ich, war das, der das gesagt hat. Was heute in der Schule die Generation gelehrt bekommt, das wird dann morgen die Politiker zur Politik machen. Das ist einfach so. Und das ist heute so. Die 68er haben es nicht geschafft, die Gesellschaft offensichtlich zu durchdringen. Also haben sie es andersrum gemacht. Ich hatte einen Lehrer noch in meiner Umschulungsmaßnahme, der sagte mir das. Wir haben es nicht geschafft, die Politik direkt einzunehmen. Wir haben es andersrum gemacht. Wir sind Lehrer geworden. Weißt du, wie viele Lehrer aus der 68er Generation heute ihren Dienst als Oberstudienräte tun? Ich kenne die Statistik nicht, aber ich glaube, es sind sehr viele. Und was ist die Folge? Schulgebet ist abgeschafft. Kreuze werden jetzt auch langsam ausradiert, die ganze christliche Symbolik kommt raus und damit natürlich auch der christliche Geist, der ohnehin schon nicht mehr viel da ist. Aber es gibt auch Gegensätzlichkeiten. Wir sollen Segen sein. Wir haben in so eine kleine Schule in Aalbach, wo einige Leute von unserer Gemeinde herkommen, eine Frau, die da Schulleiterin ist. Und ich habe mit ihr gesprochen vor einer Weile. Und sie war ganz offen und ich habe ihr den ganzen Stoß Kassetten und CDs geschickt. Also 10, 15 Sachen bestimmt. Und die kriegt jetzt mal richtig was vom Herrn zu hören. Und die rief mich vorgestern an. Und hat sich bedankt und sagt, ich habe alle gehört. Und die Botschaft ist angekommen, sagt sie. Und vielen, vielen Dank. Es ist angekommen. Und das war, wow, habe ich gedacht, ja, danke Herr. Wieder mal ein Segen gewesen für jemanden. Ja? So einfach. Kein Wort eigentlich großartig geredet, was hingeschickt und dann kommt ein Feedback. Und das ist schon wieder ein paar Wochen her. Ich dachte, das ist irgendwie vielleicht auch untergegangen. Manchmal gehen die Dinge unter. Aber es ist mehr passiert, wenn so jemand doch beeinflusst wird vom Herrn. Ja, eine Schulleiterin, selbst wenn es eine kleine Schule ist mit vielleicht nur was ist, 100 Kindern, was kann da passieren? Ehre sei Gott. Und der Teufel hat diese Strategie gefahren, Autorität zu zerstören. Das ist sein Ziel. Pastorale Autorität zählt nichts. Egal, wo du hinkommst auf der Welt, als Pastor bist du immer ein angesehener Mann. Manchmal ein bisschen zu viel angesehen. Ja, das ist kulturbedingt. Nach Korea, da bist du schon ein Halbgott. Aber in Deutschland bist du, ich sag's jetzt nicht, ist nicht so viel Wertschätzung, möchte ich sagen. Mit den Politikern. Ich lese keine Bildzeitung, aber manchmal beim Bäcker sehe ich die Titelseiten. Wie oft ist Gerhard drauf? Unser Gerhard Schröder, der Mann, für den ich jeden Morgen auf die Knie gehe. Das tut mir weh. Es gibt einen anderen Umgang. Mit den Männern und Frauen, die auf gut Deutsch ihren Arsch hinhalten für uns. Die Gott gesetzt hat, dass sie unser Land regieren, wo wir eigentlich eine Berufung haben, für sie zu beten. Vaterschaft wird mit Füßen getreten. Das ist auch eine Aussaat. Wie gehen wir mit unseren alten Leuten um? Die Altenheime sind voll. Ich war ein paar Mal da, es ist kein Leben, das ist nur noch Existieren und Vegetieren, was da meistens stattfindet. Wo ist die Großfamilie hin, die ihre alten Erde nach Hause holt und sie würdig sterben lässt? Wir brauchen Vaterschaft wieder, wir brauchen auch wieder Autorität. Wenn ein Vater etwas sagt in der Familie, sollte das wieder was gelten, weil auch die Frau sich ihm unterstellt. Weil die Bibel uns dieses gute Modell zeigt, wo der Mann die Frau mehr liebt als sein Leben. Und das heißt, er wird nicht herrschen wie ein Despot, sondern er wird mit ganz viel Liebe regieren, wird ihre Wünsche von Lippen, von Augen ablesen, wird Dinge tun, einfach um sie zu ehren wiederum. Das ist so ein schönes Gleichgewicht dann, wenn die Frau sich ihm unterstellt und er liebt sie mit seinem Leben. Das funktioniert, das ist alles, was funktioniert in Ehe. Alles andere funktioniert nicht wirklich. Ich weiß nicht, wir üben uns da drin, schon seit Jahren. Wir kommen immer weiter, wir sind noch nicht da angekommen. Aber ich möchte euch Mut machen, einander mit Wertschätzung zuvorzukommen, ist das, was der Herr uns rät. ehre einer und achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das Modell für Ehe ist so ein schönes. So ein schönes. Und wir haben kein Eheseminar jetzt. Das haben wir erst in 2 Wochen. Wir sollen lieben, sollen Menschen zu Jesus hinlieben. Jesus möchte Vaterschaft wieder einbringen. Also ich stand in Pensacola vor 6 Jahren oder so. Und da hatte ich ein Erlebnis mit dem Herrn in der Gebetszeit. Wir hatten einen Gebetsgottesdienst und ich kniete da vor dem Banner, was Seelen hieß. Und auf einmal sah ich vom Herrn, so klar wie selten zuvor, ein Bild. Ich sah Europa und ich sah einen Flugzeugträger, ein großes, massives, gewaltiges Schlachtschiff. Und da stand Vaterschaft drauf. Und ich sah es sinken auf dem Grund des Meeres. Aber das Bild war dann nicht zu Ende. Sondern ich sah, wie so Ballons oder sowas da dran gehängt wurden. Und dieses Schiff wurde nach einer gewissen Zeit wieder gehoben. Es kam wieder hoch. Und seit diesem Eindruck bin ich ganz bewegt über Vaterschaftsdinge. Über Gott spricht mit mir so oft über dieses Thema. Und hat auch in Korea hat er das Ding vielleicht rund gemacht für mich. Ich weiß jetzt meinen Auftrag. Und ich weiß, es hat was mit dem ganzen Land zu tun. Wir werden Vaterschaftselemente in Deutschland wiederherstellen. Echte und gute. Ich habe gesehen, wie die alten Generationen sich an den Jungen angelehnt haben, denen Gott diese Vaterschaft zurückgegeben hat, die er ermächtigt hat, das auszuüben in dieser ganzen Liebe Gottes. Wenn du diese Frucht des Geistes dir anguckst in Galater 5, wenn du das im Grundtext nachliest, dann sind es nicht 9 Elemente, sondern es ist 1. Und das heißt Liebe. Und dann steht da ein Doppelpunkt. Und dann stehen die anderen 8, nämlich Auswirkungen von Liebe. Und Gott braucht uns, dass wir diese Liebe Gottes, die er ja ist, er ist Liebe, dass wir sie auf diese Weise ausüben. Unser Volk ist so hungrig nach Vätern und Müttern. Es krallt sich alles, was irgendwie so ausschaut. Die Politiker, die gewählt werden, sind die, die sich am allerbesten verkaufen können als gute Väter, als solide Männer oder Frauen Gottes. Nur wie viel Enttäuschung ist dann hinterher, wenn die Versprechen nicht gehalten werden, wenn die Politik sich selbst wieder mal überflüssig macht. Ich weiß nicht, ob wir in die Politik gehen sollen. Vielleicht gehen wirklich ein paar in die Politik. Aber vielleicht müssen wir einfach für die Politiker beten, dass sie diesen ganzen Versuchungen nicht erliegen, die da kommen. Die Männer und Frauen sind doch hochgradig umgeben von allen Anfechtungen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Finanzieller Art, sexueller Art, Macht. All die Dinge strömen auf diese Männer und Frauen ein und wir wundern uns, wenn sie dann mal eine Flugreise machen und das irgendwie dann vermischen oder sonst was. Wir sollten uns andere Gedanken machen. Wir sollten diese Personen segnen, dass sie echt da ein Schutzschild haben, dass sie Gott kennenlernen, dass sie bewahrt bleiben vor diesen Dingen, dass sie ihre Integrität nicht jeden Tag verletzen müssen. Manche verletzen sie ja jeden Tag nur, damit sie irgendwas auf den Weg bekommen, was ja gut ist. Und doch verletzen sie sich selbst dabei mit dem Zugeständnis A, wo sie etwas unterschreiben, woran sie überhaupt nicht glauben. Das ist ja nicht mehr Politik, das ist Politik, ja. Aber das verletzt die Integrität. Wir wissen auch, wie das bei uns im Kleinen ist. Es hat früher jemand, der musste immer für seinen Chef lügen. Am Telefon. Sag, ich bin nicht da. Und ich habe ihm gesagt, mach das nicht, du verletzt dich damit jedes Mal. Das ist ein Gehorsam, den musst du nicht ausüben. Du sollst treu sein zu deinem Vorgesetzten, loyal und alles, aber das nicht. Dann sag ihm, gib eine andere Antwort, die ehrlich ist. Zum Beispiel, wie er hat jetzt gerade zu tun und er ruft zurück oder sowas. Das ist doch in Ordnung. Und er hat aufgehört, diese Lüge zu machen. Hat Schwierigkeiten mit seinem Chef bekommen. Aber er ist durchgekommen damit. Er hat es durchgezogen. Er hat gesagt, ich verletze mich nicht ständig jetzt nochmal neu. Weil ich muss damit klarkommen. Ich verletze mein Gewissen, meine Integrität damit. Sei klar, sei selbstbewusst. Lass uns echt Teil dieser Generation sein, die Gottes Vaterschaft wieder zu den Menschen hinbringt. Das wird kein Projekt sein, was wir machen, sondern es wird eine Standardisierung sein in unserem Leben. Es wird Tagesgeschäft sein, was wir nicht mal suchen müssen, sondern wo Gott nur will, dass wir dafür beten, dass wir offen sind, dass er einfach seine Vaterschaft durch uns fließen lassen kann in diese Welt. In die Nachbarschaft, in die Kollegenschaft. Und es wird nicht schwer sein, wenn sie dich beobachten und sehen, deine Liebe in deinen Augen, dann werden sie diesen Gott kennenlernen wollen. der aus euch rausstrahlt. Achte auf deine Gewohnheiten. Kinder beobachten ihre Eltern sehr genau. Sie tun genau, was die Eltern tun, nicht was die Eltern sagen. Auch das ist Integrität, diese Übereinstimmung unserer Worte mit unserem Handeln. Sei Licht und Salz. Schade, ich habe meinen Strumpf nicht dabei. Ich hatte das letzte Mal einen Strumpf mit, wo ich hier über das Thema gesprochen habe und habe das von außen und von innen gezeigt. Von innen waren die ganzen Nähte, das sah nicht so toll aus. Von außen sah der wunderschön aus, ein neuer Strumpf, frisch aus der Fabrik. Und Gott hat mir gesagt, wir sollen sein wie dieser Strumpf. Wir sollen innen so sein, wie der Strumpf außen aussieht. Innen müssen wir sauber sein. Wenn wir nach außen fehlerhaft noch leben, hier und da, dann wird Gott das verändern können, Stück für Stück. Aber wenn wir nach außen versuchen zu glänzen und innen drin immer noch der Schrott ist, dann geht es schief. Ihr habt hier auch eine schöne Fußgängerzone, aber in Limburg ist es noch viel schöner zu sehen, die Geschäftshäuser, wenn du in der Fußgängerzone bist, alles glänzt dir entgegen, Glas, Marmor. Aber wenn du die Häuser von hinten anguckst, glaubst du oft nicht, dass es dieselben sind. Also manche sehen wirklich, wirklich schlimm aus. Nicht mal mehr im Putz dran oder der fleckig und also alte Fenster hinten, also ganz, ganz anderes Ding als von vorne. Und das erlebt die Welt und das vermutet sie. Wenn Leute in die Gemeinde hineinkommen, ob hier oder auch in Hadamar, ist die erste, wenn es jetzt Leute sind, die Jesus nicht kennen, die erste Vermutung, die spielen hier eine riesige Show. Die machen hier echt einen auf super heilig und tun so, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. So können die gar nicht mit sich umgehen, wenn der Alltag kommt. Das ist, was Leute glauben, haben mir schon mehrere gesagt. Und meine Antwort ist immer, komm bitte noch zweimal. Bitte. Und danach reden wir nochmal. Wenn jemand dreimal, das ist meine Erfahrung, in einem Gottesdienst war und hat einfach gesehen, was echt ist, dann weiß er, was echt ist. Und dann ist dieses Vorurteil weg. Weil das ist das Erste, was Leute denken. Weil sie das gewohnt sind. Es ist doch so. Egal wer kommt. Kommt jemand und will dir was verkaufen, eine Versicherung. Och, ist der lieb und nett zu dir. Und du kriegst alles und Werbegeschenke und irgendwas. Und zwei Jahre später hast du einen ernsthaften Schaden. Und du weißt nicht mal mehr, wer du bist. Ach, sie haben mal eine Versicherung bei uns abgeschlossen. Ach, ich werde mal gucken, ob wir was machen können. Das ist doch das, was man erwartet heute. Arbeitgeber genau dasselbe. Personalentwickler ruft dich, bist angestellt, bist, machst Tests oder sonst was. Assessment Center und denkst, wow, die geben sich richtig Mühe um mich. Die wollen mich wirklich haben und kriegst nur irgendwas versprochen. Und dann bist du ein Jahr im Betrieb. Da kriegt keiner Hahn mehr nach. Ist doch klar, dass sie das machen, ist doch ihr Job. Wenn sie wollen, können sie gehen. Das erwartet man heute so. Und dann ist genau das Gegenteil. Dann ladet dir jemand zum Essen ein, mit Dieter und du. Jemand aus der Nachbarschaft. Und er denkt genau dasselbe, die wollen irgendwas von mir. Und der geht wieder nach dem Essen, hat eine schöne Zeit gehabt und fragt sich, warum war ich wirklich da, warum haben die mich eingeladen? Und zwei Wochen später lädst du zum Kaffee trinken ein. Und seid wieder da, unterhaltet euch. Die Person öffnet sich langsam, weil sie merkt, hey, das ist jetzt gar nichts, was ihr mir da irgendwas überstülpen will. Ich habe jetzt jemanden, den Vorsitzenden vom ACK in Limburg habe ich eingeladen. Also die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen kennt ihr vielleicht, katholisch, evangelisch. Und ein paar Freikirchen dürfen manchmal dazukommen. Und den Vorsitzenden ist auch ein Mann in seinen 70ern, alter Limburger. Das ist der, wo ich erzählt habe, wo meine Oma damals die Zähne repariert hat, die war Zahnärztin. Wenn mir das erzählt hat, dass er ein Junge war und so. Und Gott hat mir gesagt, lad den ein. Ich habe den eingeladen, und telefonisch. Sag ich, ich würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrer Frau einfach mal vorbeikommen, dass wir einen Abend zusammen verbringen. Ja, warum denn? Ich weiß nicht, ich hätte einfach gerne mal einen Abend mit Ihnen verbracht. Da war er eine Weile ruhig und sagte, wissen Sie, Pastor Tonbach, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein Pfarrer oder ein Pastor einlädt, einfach ohne Grund. Ich werde kommen, sagte er. Und er rief mich dann 5 Minuten später zurück nochmal und er hatte in seiner Tageslese dann eine Stelle von irgendeiner Heiligen, Maria von so und so, und da stand drin, unter diesem Tag, wo wir den Termin gemacht haben, stand drin, es ist gut, Gemeinschaft am Tisch zusammen zu haben. Und das fand ich so gut, sagte, das war ja echt der Herr, der sie da berufen hat, und er sagte, wir werden da sein und so. Also ja, die Fassade muss innen drin stimmen. Beten und hingeben. ist das Instrument, was Gott uns gegeben hat. Beten und geben. Beten ist ein starkes Instrument für sich schon, wenn du nur betest. Ihr betet für einen Gottesdienst zum Beispiel jetzt, oder für den Herr der Ringe-Gottesdienst, diese spezielle Aktion. Beten dafür ist stark. Und hingehen und Zettel verteilen, Einladungen verteilen, Kassetten verschenken ist auch stark. So wie Wasser und dieses Betonpulver, Zement, ja, wie die schon an sich auch eine starke Kraft sind. Aber bringst du die zusammen, Wasser und Zement, dann wird was draus, was viel mächtiger ist als jeder der einzelnen Stoffe zusammen oder auch nur die beiden zusammen gerechnet. Es gibt Beton. Es wird hart. Es wird undurchdringlich. Und so ist es, wenn wir Gebet und Hingehen zusammenbringen in diesem Geist der Liebe. Dann wird es unglaublich viel härter. Weil Gott wird uns zielgerichtet gehen lassen. Wir werden nicht mehr blind gehen und einfach mal irgendwie Verteileraktionen machen. Sondern Gott wird uns Weisheit geben, er wird uns Gespräche geben, mit einer Person vielleicht nur. Und er wird uns zeigen, wem wir jeden Monat das Gemeindeprogramm in den Briefkasten werfen und so Dinge. Aber wir müssen dafür beten. Luther sagte, betet so, als ob alles Hingehen nichts nützt. Und geht so raus, als ob alles Beten nichts nützt. Dieser Dualismus, beide Dinge zu tun. Ich möchte jetzt schließen und ich möchte es heute mit einem Aufruf machen. Vielleicht können wir diese Stühle hier vorne, diese beiden Reihen einfach verschwinden lassen. Mir geht es wirklich heute um die Sehnsucht Gottes, dass wir da einen Anschluss dran finden. Jemand, der sich keine Zeit nimmt, morgens mit Gott zu verbringen, der vielleicht lieber eine halbe Stunde länger schläft, als eine halbe Stunde mit Gott zu verbringen. Der schadet sich selbst, weil er kann gewisse Dinge nicht mal hören. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich veränderst, wenn du täglich Zeit mit Gott verbringst? Ich muss ehrlich sagen, mir ist es nicht aufgefallen, bei mir. Ich verbringe jetzt schon viele Jahre mit Gott, diese Stunde oder auch jetzt länger. Und ich habe immer gedacht, Mensch, manche Morgen waren so trocken, ich war so müde. Bin vielleicht sogar mal eingeschlafen dabei. Wie bei der Bibellese fiel mir die Augen einfach zu. 5 Uhr ist eine frühe Zeit. Auch 6 Uhr ist noch eine frühe Zeit für den Abendmenschen wie mich. Und ich denke mir, was mache ich hier eigentlich? Mache ich hier ein frommes Spiel? Bin ich religiös geworden? Und ich spürte aber, dass Gott sagt, Dach, zieh das durch, mach weiter. Und ich habe inzwischen jetzt mehrfach, also in den letzten 1,5 Jahren, ganz viel von Leuten zurückgemeldet bekommen, wie ich mich verändere. Und ich sage euch ehrlich, ich habe das nicht gemerkt. Weil ich jeden Tag denselben Typen rasiere. Ja? Ich sehe die Veränderungen nicht. Die Leute, die mich einmal die Woche sehen oder auch seltener, die reflektieren dich ganz anders. Die sehen wirklich, du bist weicher geworden und scheinst liebevoller zu sein. Und so Dinge höre ich dann jetzt in letzter Zeit. Und Gott hat zu mir darüber geredet, er hat gesagt, wir wissen oft nicht, was wirklich passiert, wenn wir beten. Wir kriegen das selbst nicht immer mit, aber das heißt nicht, dass es umsonst wäre zu beten. Im Gegenteil. Wir haben mal darüber gesprochen, dass wir das Richtige tun müssen. Nicht nur, weil wir etwas wollen. Das ist ja auch ein Motiv, was die Bibel nicht verbietet. Ich darf ja auch geben, weil ich empfangen will. Aber die höhere Stufe in meinen Augen ist es, Dinge zu tun, weil sie richtig sind. Weil mein Gott sie in seinem Wort mir klipp und klar mitteilt. Deswegen ehre ich Vater und Mutter. Und wenn ich das tue, dann fängt eine Liebe zu wachsen. Wo ich damit angefangen habe, meine Eltern zu ehren. Nur am Anfang war das wirklich mal nur, ich will ja nicht sein wie ein Pharisäer. Ich will ja auch Zeit mit ihnen verbringen. Okay, habe ich mal Zeit verbracht. Und ich lernte meine Eltern neu kennen. 4-mal im Jahr treffe ich mich mit meiner Mama allein. Und 4-mal mit meinem Daddy. Und wenn deine Eltern noch leben, macht es. Es gibt kaum was Kostbareres inzwischen als diese Zeiten. Sind wir die kostbarsten Freunde geworden, die beiden. Ich habe ihre Herzen kennengelernt. Von Mann zu Mann oder von Mann zu Frau. Das ist was sehr, sehr Kostbares. Tu die Dinge, weil sie richtig sind. Nicht, weil du Ergebnisse jetzt direkt davon haben willst. Und wenn du den 10. gebe ich doch auch nicht nur, weil ich sofort mein Vermögen haben will. Sondern ich gebe, weil man das Wort Gottes sagt, es ist Gutes zu tun. Jesus sagt, tut es, es ist gut, tut das und lass das andere nicht. Okay, Jesus, ich tue das. Wer bin ich, dass ich dann sage, nein. Ich predige das Wort, auch wo ich manchmal gar nicht große Empfindungen dabei habe und denke, Herr, was habe ich jetzt für den Blödsinn verzapft? Das ist mir manches Mal passiert. fahre ich heim und sage ihr, wie war der Gottesdienst heute? Kam mir so komisch vor mit der Predigt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keinen angesprochen. Und dann kam Rückmeldung, kommt eine E-Mail und dann merke ich doch, es ist was angekommen. Es war okay. Weißt du, tu die Dinge, weil sie richtig sind. Nicht, weil du dich danach fühlst oder weil du Ergebnisse willst. Wir werden immer Ergebnisse haben, weil das Wort an sich funktioniert. Es wird nie leer zurückkommen. Und ich, können wir ein bisschen Musik haben, Andreas, unser Klavinist. Der Aufruf, den ich jetzt machen möchte, soll dich segnen mit der Sehnsucht Gottes. Das ist es, was ich will. Wir haben so viele Sehnsüchte in uns drin. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, so vielleicht ein paar eigene Sehnsüchte einfach mal abzulegen. Kann sein, dass du Gott sie wiedergibt, kann sein, dass du sie einfach nicht mehr siehst. Solche Sehnsüchte, wo du merkst, die tun dir eigentlich mehr schlecht als gut. Und dafür dann Gottes Sehnsucht anzuziehen und sagen, Herr, ich will das. Das ist teuer, das zu tun. Weil Gott hört das Gebet. Ich erinnere mich, dass letzten Sonntag meine Frau hier gepredigt hat. Bin ich auch zu zwei diesen Plakaten gegangen und habe gebetet um eine neue Leidenschaft. Ich habe hingekniet, ich habe mit meinem Verstand ein paar Sätze geformt. Ich habe nichts gefühlt, nichts vernommen. Aber am Montag dann, wir hatten auch noch unsere Patenkinder daheim, ich betete Montagmorgen. Ich brach heulend zusammen, als ich für unser Land betete. Es war so extrem. Ich war so laut dabei. Es war mir so peinlich hinterher. Ich konnte nicht anders. Da war so eine Sehnsucht da. Dass mein Volk Jesus kennenlernt. Das kannst du nicht machen, weißt du. Das kannst du überhaupt nicht machen. Das kannst du nicht mal abstellen, wenn es dann da ist. Deswegen möchte ich dir sagen, so ein Gebet ist nicht ohne Gefahr. Es kann sein, dass extreme Dinge in deinem Leben passieren, weil Gottes Sehnsucht für Deutschland ist groß. Ich glaube, er will das vergrößern, weißt du, in seinem Volk hier in Deutschland. Es sind so wenige. Weniger als 2%, die wirklich bekennende Christen sind in diesem Land. 98% haben keine Ahnung, wovon wir hier heute Morgen reden. Und für die ist Christus gestorben. Das sind die verlorenen Kinder, die er so sucht. Ich möchte euch bitten, wenn ihr das wollt, dann kommt nach vorne. Ich möchte, dass wir zusammen vor den Herrn gehen und ihn darum bitten, dass er uns das schenkt. Lasst uns doch alle zusammen aufstehen. Und die kommen wollen, kommt. Und ihr anderen, bitte betet in Zungen. Lasst uns zusammen hier die Atmosphäre der Anbetung aufrechthalten, dass Gott hier wirken kann, so wie er das will. Oh Jesus. Jesus, ich bitte dich für jedes Herz, was du vorbereitet hast für diese Botschaften, für diesen Morgen. Herr, lass sie kommen und begegne ihnen von Herz zu Herz.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu, er tröstet Sie und er hilft Ihnen aus jeder Krise Ihres Lebens. Außerdem haben Sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.